Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und was haben wir für ein Glück, dass wir eine Morgensendung sind. Denn heute Abend hätten wir den Schriftsteller und Fußballfan Albert Ostermayer bestimmt nicht in ein Studio in München gekriegt. Dann ist nämlich Anstoß zwischen Deutschland und Schottland, das erste Spiel der Fußball-EM. Albert Ostermayer, Lyriker, Dramatiker, Romancier, Fußballfan und selbst Europameister, nämlich als Torhüter der deutschen Autoren-Nationalmannschaft. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Timm.
Sind Sie denn Stadiongucker oder Fernsehsportler?
Nee, ich werde absolut ins Stadion gehen und ich bin schon ganz aufgeregt.
Was trauen Sie der Bundeself denn so zu?
Ich denke, das wird wirklich von diesem Eröffnungsspiel abhängen, denn die Schotten haben eine Unterstützung von ihren Fans, das ist wirklich unfassbar. Die haben ganz München einfach in eine Euphorie versetzt und das war das erste Mal, dass man diese EM spüren konnte. Und ich glaube, für die Deutschen wird das ein Auswärtsspiel heute werden und Auswärtsspiele sind immer schwer.
Eine erste Analyse unseres Fußballfans Albert Ostermayer, heute bei uns zu Gast und schwer überzeugt davon, dass Fußball und Kultur zusammengehen und sich was geben. In diesem Sinne leitet er das Kulturprogramm zur EM, das Stadion der Träume. Und weil ein Schriftsteller eben doch anders über die Dinge denkt und spricht als Spieler und Reporter auf dem Platz, bin ich mir sicher, die Stunde kann auch für diejenigen informativ und unterhaltsam werden, die nicht so ganz in der Materie stehen. Heute Abend startet die Fußball-EM mit dem Auftaktspiel Deutschland-Schottland. Das Stadion der Träume in München, das steht schon seit einem Monat. Hier läuft das Kulturprogramm zur EM. Albert Ostermayer leitet es. Es gibt Literatur, Musik, Diskussionen, Theater, alles, was irgendwie mit dem Ball verknüpft ist. Seit 4 Wochen schon, Herr Ostermayer, warum denn so ein langes Vorspiel?
Naja, wir wollten einfach ganz sicher gehen, dass wenn die deutsche Nationalmannschaft anfängt zu spielen, wir das meiste schon hinter uns haben. Denn es ist ja immer so, dass diese Euphorie und diese Begeisterung auch ganz, ganz eng mit dem Erfolg des Teams verknüpft ist. Und mir war es auch ganz wichtig, so eine Atmosphäre zu schaffen, bestimmte Themen zu setzen und Schwerpunkte und die Leute dafür zu interessieren. Und da ist das Stadion der Träume natürlich der ideale Ort dafür gewesen.
Also eine Portion Zweckpessimismus ist auch dabei. Wenn die Deutschen früh rausfliegen, lässt womöglich das Interesse nach.
Ja, ich meine, das ist ganz klar so. Man hat sofort in der Vorbereitung gemerkt, weil wir arbeiten ja schon seit 2 Jahren daran, als die Deutschen auf einmal 2 Spiele gewonnen haben, hat sich alles komplett gedreht. Es war auf einmal eine ganz andere Offenheit da, ein ganz anderer Optimismus, ein ganz anderes Interesse. Und davor haben alle immer gesagt, was, ein EM, wo, in Deutschland, wirklich, bei uns zu Hause, habe ich nichts gemerkt. Und alle waren eher apathisch und depressiv und dann mit einem Sieg ist alles verändert.
Sonst reißt die Kultur es raus. Sie haben vorhin schon von einem Auswärtsspiel der Deutschen gesprochen. Es sollen zigtausend Schotten in der Stadt sein. Wurden die denn schon gesichtet im Stadion der Träume?
Ja, ich meine, die haben die ganze Stadt poetisiert, denn sie sind ja sehr, sehr auffällig in ihren Röcken. Und es ist toll, weil die haben so eine unfassbare Freude am Fußball, an ihrer Mannschaft, an dem Zusammensein. Und sie singen, sie sind da, sie sind überall in der Stadt. Sie waren auch bei uns im Stadion der Träume, was uns besonders gefreut hat, gestern bei einer Diskussion über die Magie des britischen Fußballs. Und man merkt, dass die eine Art von Fußball zelebrieren, eine Art von Begeisterung für ihre Mannschaft und Leidenschaft. Das ist, glaube ich, einzigartig in der Welt.
Vielleicht gibt es noch Fanverbrüderung vor der Kulturbühne, wer weiß. Ihr besonderes Interesse, Ihr literarisches Interesse, Herr Ostermayer, gilt vor allem dem Torwart. Keine Spielerposition haben Sie so oft bedichtet. Es gibt allein ein 50 Oden an den früheren Nationaltorwart Oliver Kahn. Ich zitiere mal kurz aus einer. Selbst in der größten Bedrängnis siehst du nicht die Insel, sondern das Meer. Der Torwart, derjenige, der hinter sich greifen muss, wenn er einen reingekriegt hat und dessen großes Ziel die Null ist. Was macht ihn literarisch so attraktiv?
Es macht ihn so attraktiv, dass der Torwart eigentlich von Widersprüchen geprägt ist. Der Torwart ist dann nur ein Held, wenn er alles hält. Er denkt immer in Situationen, er muss eigentlich alles antizipieren und hoffen, dass nichts passiert, dass niemand auf sein Tor schießt, dass er seine Abwehr gut organisiert. Aber insgeheim hofft er immer, dass es zu dieser 1:1-Situation kommt, wie in so einem Western High Noon, dass der beste Stürmer allein auf ihn zuläuft und dass er die Situation klärt. Mit einer natürlich halten bei einer Parade und für ein Torwart zählen immer nur die Unhaltbaren.
Eigentlich ist er Solist in der Mannschaft, oder?
Ja, und er sieht natürlich das Spiel immer aus einer Einzelperspektive. Er sieht, was passieren wird, er sieht die Choreografien und er muss immer schneller sein. Er muss schneller sein als der Gedanke des Stürmers, er muss schneller sein als die Abwehr. Und das macht ihn natürlich einsam, wirft ihn auf sich zurück. Deswegen sind viele Torwarte auch mit so einem Hang zur Depression. Und man sagt immer, die Torwarte sind verrückt. Sie sind wirklich verrückt, weil sie sind aus der Mannschaft verrückt. Und sie sind ja in ihrem Tor und deswegen ist ja der Manuel Neuer so ein einzigartiger und wirklich revolutionärer Torwart, weil er sich ja immer fast bis zur Mittellinie bewegt. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man nicht Torwart ist, was das bedeutet. Also jeder Meter, den man sich vom Tor weg bewegt, ist riskant.
Der und möchte auch mal schießen, Herr Ostermeier.
Ja,
das ist es eigentlich. Der möchte einfach auch mal schießen.
Natürlich will ein Torwart Tore schießen. Das ist ja wieder das. Du willst eigentlich Tore verhindern, aber noch mehr ist der Traum, Tore zu schießen.
Kommen wir mal zu Ihren Fußballdichtungen zurück. Oliver Kahn hat Ihnen mal ein Vorwort geschrieben. Bastian Schweinsteiger lobt Ihr neues Buch mit Fußballtexten. Rote Asche heißt es, ist gerade veröffentlicht. Und Manuel Neuer von der aktuellen Mannschaft, der kriegt da auch einen mit. Sie, Herr Ostermeier, Sie leben in München und sind Bayern-Fan. Kennen Sie eigentlich alle bedichteten Fußballer persönlich?
Fast alle. Doch, die meisten kenne ich. Manuel Neuer hat mal zwei Häuser weiter von mir gewohnt. Dem bin ich dann dauernd begegnet, wenn wir beide mit unseren Hunden ausgegangen sind. Und Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, ich kenne die. Ich war damals, durfte ich auch bei der Mannschaft sein und als wir in Wembley das Finale gewonnen haben gegen Dortmund. Und ich kenne die seit langen Jahren, Oliver besonders. Und ich habe ihn immer bewundert. Das ist natürlich alles ein bisschen absurd, wenn man so Spieler wie Oliver Kahn sieht. Aus der Perspektive als Zuschauer habe ich auch immer gedacht, Mensch, der müsste größer sein als ich und der müsste älter sein als ich, weil sie ja so mythische Figuren fast werden, griechische, antike Helden. Und dann, wenn man sie kennenlernt, habe ich mir auch gedacht, Mensch, du bist älter und ich bin sogar größer als er.
Ja, und sie spielen auch oder haben gespielt, darüber wollen wir noch reden. Aber erstmal, es gibt ja wirklich auffallend viele Fußballliebhaber unter den Literaten und den Kulturmenschen. Also spontan fallen mir noch Moritz Rinke oder Sönke Wortmann ein. Warum geht das so häufig zusammen, Fußball und Kultur? Warum ist das so ein gutes Match?
Fußball und Kultur, vor allem in dem Spiel, es verbindet ja beide, dass man immer ein Ensemble bildet, dass man zusammenspielen muss. Dieses Zusammenspiel als Team gemeinsam eine Idee zu verfolgen, aber trotzdem individuell zu sein in seinen Leistungen, in dem Sinn die Dribblings, die Situationen, das Überraschende und dieses Zusammenspiel ist sehr, sehr interessant. Das ist ja auch im Theater. Deswegen hat Fußball ganz viel mit Theater zu tun. Und deswegen ist es ja manchmal möglich, dass eine Mannschaft, die eigentlich, wenn man die Spieler isoliert betrachtet, schwächer ist, trotzdem Triumphe feiern kann, weil dieses Ensemble, weil dieses Zusammenspiel, weil dieser gemeinsame Wille, diese gemeinsame Identität etwas schafft, das größer ist als die Summe der Einzelnen.
Ist das ein deutsches Phänomen? Also Fußball und Theater passt prima zusammen. Sie vertreten das seit Jahren, leben danach. Das Stadion der Träume steht in Deutschland. Wäre das in Spanien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal auch denkbar? Oder sind wir da ein bisschen eigen?
Wir sind da eigen, aber das, glaube ich, ist sogar ein Alleinstellungsmerkmal, das wir in Deutschland haben, dass wir immer schon sehr, sehr früh Fußball mit Kultur verbunden haben. Es gibt natürlich in allen anderen Ländern auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die wirklich fasziniert vom Fußball sind, die leidenschaftlich darüber schreiben. Es gibt großartige Bücher, aber in dieser Verknüpfung, dass man immer auch die Kultur, und das finde ich ja ganz wichtig, weil der Fußball hat ein einzigartiges Moment, denn der Fußball ist das, über das wir alle sprechen können, mit jedem in der Welt, in jeder Situation, selbst wenn wir nur drei Worte können, müssen wir den Namen eines Fußballers sagen oder einer Fußballerin und es ist ein Gespräch möglich. Und der Fußball hat eine derartige integrative Kraft und Magie, würde ich das fast sagen, dass wenn man in die Amateurvereine geht und wenn man den Amateurfußball sieht, das ist sensationell, was dort geleistet wird. Das sind Geflüchtete, das sind Jugendliche mit allen möglichen Migrationsgeschichten, die kommen zusammen und sie spielen Fußball und sie erfahren damit das erste Mal, was Gemeinschaft ist und dass man miteinander spielt und somit auch sich zu verstehen lernt.
Albert Ostermeier ist Lyriker, Dramatiker, Romancier und Fußballfan und dem Sport hat er viele Gedichte und auch ein Theaterstück gewidmet mit Blick auf die Ersatzbank. Herr Ostermeier, gucken Sie Fußball nach dramaturgischen Gesichtspunkten, so nach dem Motto, was gibt es her?
Ich schaue Fußball eigentlich immer wie Theater, beziehungsweise ich frage mich, wenn dieses Spiel, das ich gerade sehe, ein Stück wäre, was würde passieren? Wie würde ich es inszenieren? Wie würde ich die Figuren anlegen? Was sind die tragischen Helden? Und es ist verblüffend, es ist fast immer so, vor allem bei Elfmeterschießen, dass ich das fast eigentlich aus diesem Blickwinkel vorhersehen kann. Denn es ist ganz klar, wer dann in dem Moment verschießt. Es verschießen mich meistens die, bei denen das größte tragische Potenzial da ist, von denen man es nie erwartet. Oder es ist, als England das Finale verloren hat und er vorher die beiden jungen Spieler eingewechselt hat, war es für mich in dem Moment eigentlich absolut zwangsläufig, dass es hier so sein wird, dass die tragische Note ist, dass diese beiden Jungen verschießen werden und das in dem Alter. Oder dass Manuel Neuer gegen Real Madrid diesen Fehler macht, den er sonst nie machen würde.
Aber vor 2 Wochen oder so ist ihm das passiert. Als Münchner haben Sie ja auch Drama vor der Haustür. Wir müssen ja immer gar nicht auf die große Arena schauen. Sie haben 1860 München, inzwischen dritte Liga, und Bayern derzeit erstmals ohne großen Titel. Es gab Heimderbys zwischen den beiden Vereinen. Ist das auch Drama live für einen Münchner?
Naja,
Lokalpatrioten?
Ich bin zum Glück alt genug, dass ich noch gesehen habe, wie die beiden in der gleichen Liga gespielt haben. Und diese Derbys sind natürlich immer was ganz Besonderes. Und deswegen, was jetzt ich als Bayern-Fan nie sagen dürfte, aber ich fieber wirklich immer mit 60 mit, weil ich hoffe, dass die irgendwann mal wieder aufsteigen, dass es diese Derbys gibt, weil das ist wirklich ein Trauerspiel, dass so ein Verein wie 60, der ein ähnliches Potenzial hat wie St. Pauli, der ganz eigene Fan hat, eine ganz eigene Fankultur und so ganz großartige Spieler in seiner Geschichte, dass die da irgendwie hindümpeln und sich immer selbst ausspielen.
Ja, das beruhigt mich ja ein bisschen, denn als zartfühlender Literat, so das Klischee, soll man doch für die Kleinen, für die Underdogs sein. Für 1860.
Ja, aber das ist so ein Klischee, wie der Bessere soll gewinnen oder.
Okay. Bin schon weg davon. Ja. Sie selbst, Herr Ostermeier, Sie waren Torwart in der Autorenmannschaft, also derjenige, der hinfällt, der den Schmerz nicht scheut, wenn er den Ball hinterherhechtet, der aber nicht so viel laufen muss. Was sagt uns Ihre Spielerposition über Sie persönlich, Herr Ostermeier? Torwart Ostermeier.
Als Torwart war ich ja natürlich immer, Oliver Kahn hat bei einem Spiel immer 3 Kilo verloren. Also das liegt nicht nur im Laufen. Für mich war es immer so, dass der Torwart, ich liebe das. Ich liebe das, ist diese Unbedingtheit und natürlich immer wieder dieses Schizoide, weil wer wirft sich gern zwischen Beine?
Tut ja weh,
aber das ist ja gut. Man spürt sich ja bei dem und dass es immer wieder das Risiko ist. Man muss immer wieder in Situationen gehen, die man nicht kennt und dann reagieren, aus dem Reflex, aus dem Unterbewussten. Und das ist natürlich toll, das ist beim Schreiben genauso. Ich sage immer, das ist Method Writing. In dem Moment, wenn ich schreibe, passiert eine Metamorphose. Und ich bin nicht mehr nur ich, sondern ich kann mich verwandeln. Und als Torwart ist das ähnlich in dem Spiel.
Wie ist denn derzeit der persönliche Fitnesszustand?
Der persönliche Fitnesszustand ist ganz, ganz erbärmlich und wahrscheinlich auch dem Torwartspiel geschuldet, denn ich habe zurzeit leider Gottes einen ganz schlimmen Bandscheibenvorfall und kann leider nicht im Tor stehen.
Arbeiten an Ihrem Comeback.
Ja, das wird, ich nehme Manuel Neuer als Vorbild.
Mhm. Sie sind aber Jahrgang 1967. Seit wann sind Sie Fußball infiziert? Und so vom Jahrgang her habe ich mir gedacht, naja, der Spaßvogel Sepp Maier, warum hat er eigentlich nicht genauso viel Oden gekriegt wie der Willenstitan Oliver Kahn oder Manuel Neuer? Sie sind doch Generation Sepp Maier, zumindest als Bub.
Ja, also Sepp Maier, den habe ich mir noch aufgespart, denn ich bin natürlich nur Torwart wegen Sepp Maier. Die waren mal bei uns im Nachbardorf und haben dort ein Trainingslager gehabt und dann hat Sepp Maier mir Torwarthandschuhe geschenkt. Und seitdem wollte ich nichts anderes als Torwart sein und war Sepp Maier natürlich das Vorbild, allein wenn man ihn sieht, die Katze von Anzing, immer ganz in Schwarz, und er war einfach eine Irre und ist das immer noch eine ganz herausragende Persönlichkeit.
Also den Fan haben wir jetzt gehört. Wie schön, dass der Literat auch noch geklappt hat. Wie kam denn Literatur und Sprache bei Ihnen ins Spiel und ins Leben? Denn familienvorbelastet sind Sie nicht. Sie stammen aus einem Architektenhaushalt. Wer hat vorgelesen? Wer hat Sie aufmerksam gemacht?
Also für mich ist die Geschichte, die ich mir selbst erzähle, die eigentlich die schönste ist. Ich war immer ganz, ganz viel als Kind bei meiner Großmutter. Meine Großmutter kam aus Schlesien, ist schon vor dem Krieg nach Bayern gekommen. Und es war wirklich faszinierend. Sie konnte alle Klassiker, alle klassischen Balladen auswendig. Und immer, wenn ich ins Bett ging, lag ich da und habe auf diesen Baum geschaut. Und sie haben mir nicht irgendwelche Kindergeschichten vorgelesen, sondern sie haben mir Balladen vorgetragen. Und was ich nie vergessen werde, was mit eines meiner liebsten Gedichte ist, ist das Sängers Fluch. Und da geht's ja auch schon, der Sänger ist ja auch schon ein Dichter. Und das hat für mich einfach, das hat sich, ich höre immer noch ihre Stimme, ich sehe die Bilder, ja. Und es ist fast hypnotisch. Und das ist eigentlich meine erste Berührung mit Literatur gewesen.
Also des Sängers Fluch oder die Bürgschaft, ja, oder die Füße, ja, im Feuer ist natürlich tolle Einschlafliteratur, ja, für ein Kind.
Ja, genau.
Hat denen das nie Angst gemacht?
Ja, natürlich. Ja. Diese Träume, aber zugleich, ich war, also dieses fast singende Sprechen, das hat mich Ballagen begeistert. Und dann habe ich danach einfach begonnen, auch Musik zu machen. Und ich glaube, ich bin als Musiker dann unglaublich gescheitert. Meine musikalische Karriere hat geendet, als ich damals vor meiner großen Schulliebe angefangen habe, mit meiner Gitarre einen Song zu singen, den ich für sie komponiert habe. Und sie hat dann begonnen, irgendwie ihre Geburtstagstorte zu essen. Und dann wusste ich, es wird nichts mit der Musik. Und aber ich habe dann weiter mit den Gedichten gemacht.
Das heißt, der Schriftsteller ist ein gescheiterter Musiker und ein weggelaufener Architekt. Denn das war ja so ausgemacht, sie sollten die Firma der Familie übernehmen. Ja. Gab es so einen Schlüsselmoment? Papa, tut mir leid, ich werde Schriftsteller. Und dann weggelaufen?
Ja, für mich war das eigentlich schon ganz, ganz früh klar. Es gab so diesen einen Moment, wo ich das erste Mal ein Gedicht geschrieben habe, wo für mich klar war, okay, das ist es jetzt. Das ist mehr als nur Tagebuch und was man irgendwo hinkritzelt und was so eine romantische Note hat. Und da wusste ich, da ist eine Notwendigkeit in mir und ich kann nichts anderes machen. Und es war natürlich ganz, ganz schwierig, das als Kind so zu formulieren. Meine Eltern haben mir die größte Freiheit gelassen, aber auch in dieser Sicherheit, ich werde eh die Firma übernehmen, da gibt es ja gar keine Diskussion. Und dann hatte ich eine ganz großartige Deutschlehrerin, die sehr, sehr eigen war, und habe dann auch Ernst Toller durch sie gelesen und Büchner. Wir haben ein ganzes Jahr Büchner gemacht und das hat mein Leben verändert. Und ich habe dann aber diese Zeit gebraucht, weil es ist gar nicht so einfach. Meine beiden Eltern kommen aus Firmen, das ist über 150 Jahre Geschichte. Ich bin das einzige Kind. Und du musst dann das schon rechtfertigen, dass du sagst, okay, danke, ich mache was ganz anderes. Und das ist nicht nur eine Spinnerei, ja, sondern deswegen war so dieser Kahnsche Druck, das da ist so viel Druck, dass man den Druck gar nicht, ja, mehr spürt, der war da. Und deswegen war ich dann auch wirklich dann sehr, sehr erleichtert, als ich es formuliert habe, aber dass dann auch, glaube ich, der Erfolg einige Wunden geheilt hat.
Aber Sie mussten Herzblut mit Herzblut beantworten, nicht? Die hatten fest mit Ihnen gerechnet. Und ich habe mich, ja, spontan gefragt, als ich wusste, dass wir uns sprechen würden, Herr Ostermeier. Sie haben so viel veröffentlicht, allein rund 30 Theaterstücke, mehrere Gedichtbände, Opern, Libretti, Romane. Also die Werkliste umfasst mehrere Seiten. Und ich habe mich gefragt, ob zumindest beim jungen Albert Ostermeier, auch ein bisschen, ja, Leistungsdenken dahinter war, so jetzt enttäusche ich meine Eltern, werde nicht Architekt, jetzt muss ich als Schriftsteller wirklich mehr als bloß ein Bein auf die Erde kriegen, jetzt muss ich da wirklich erfolgreich was raushauen und was bieten. Ist da was dran oder ist das zu viel Psychologie?
Nee, da ist absolut was dran. Natürlich ist dieser Motor da und wer dieser Motor, es zu beweisen. Und bin ich natürlich in so einem Haushalt natürlich mit Leistung, mit einem Leistungsgedanken aufgewachsen. Und der verfolgt mich auch. Also das ist die eine Seite, das ist da. Und die andere Seite ist aber wirklich so, dass ich dieses Geschenk habe. Und dafür bin ich auch jeden Morgen wirklich dankbar, dass ich schreiben kann, weil ich mich nirgends so frei, so befreit und so sehr bei mir selbst fühle, als wie im Schreiben. Und das Schreiben ist für mich das Schönste. Und deswegen ist das für mich nicht wie für viele oder andere eine Qual, sondern deswegen habe ich eher ein Problem, wenn ich nicht schreibe, weil mir dann wirklich, ich bin dann viel mehr verloren und verloren in mir selbst. Und das Schreiben ist wie ein Rückgrat.
Ich habe Ihnen von seiner ellenlangen Publikationsliste erzählt. Er war schon mit 23 Jahren hat er das renommierte Münchner Literaturstipendium bekommen, war fast sowas wie ein Wunderkind der Branche. Ich frage mich, Herr Ostermeier, haben Sie heute schon geschrieben? Muss ja auch alles irgendwie fertig werden.
Heute habe ich noch nicht geschrieben, aber gestern habe ich geschrieben und gestern habe ich ein Stück geschrieben über die schottische Nationalmannschaft. Deswegen bin ich heute eigentlich noch ganz entspannt.
Also wenn Ihnen das mal nicht als Ode an den Gegner ausgelegt
wird. Naja, das hat ein bisschen so eine Shakespeare'sche Dimension und am Ende erlöst uns Müller. Man kann es in der FAZ im Sportteil heute nachlesen.
Dann haben wir das auch untergebracht. Und Sie schreiben wirklich gerne und mit Lust. Ich meine, es gibt ja auch diese Schriftsteller, die gerne einen guten Text fertig haben und davor stehen Blut, Schweiß und Tränen, hadern, fluchen und verzagen. Wichtig ist ja, was bei rauskommt. Also Sie schreiben immer gerne. Das ist ja beneidenswert.
Ja, also ich fange morgens um 7:30 zum Schreiben an. Und es ist natürlich so, und das Schönste ist, wenn man in dem Schreibprozess ist, wenn ich in einem Stück bin oder in einem Roman bin, dann vernetze ich alles um mich herum damit, was passiert. Und ich bin immer praktisch in dieser Geschichte, in diesem Kontext. Und dann ist das Schönste, in dieser Welt zu sein, diese Figuren, sich in diesen Figuren zu wandeln und aus ihrer Perspektive zu schreiben. Das macht wirklich, das ist toll. Und es ist herausfordernd, weil man immer wieder auch über sich selbst erschreckt und Sachen identifiziert, die man nicht in seiner Biografie einlösen kann und in seinem Leben. Und deswegen ist das immer natürlich nie die Einsamkeit, sondern immer auch ein Doppelpass.
Mhm. Beneidenswert. Sie wollten als junger Mann schon unbedingt zum Suhrkamp Verlag. Das war das festgelegte Ziel. Warum sich darauf festgelegt? Ich meine, heute sind Sie ein etablierter Autor, aber wenn man anfängt und Fischer oder Rowald sagen, ja, ist doch auch nicht schlecht.
Naja, ich war schon von Anfang an wirklich Brecht-fanatisch und Brecht war für mich diese Figur. Ich bin zum Teil in Schonlau eben bei meiner Großmutter aufgewachsen. Dort hat Brecht immer Urlaub gemacht, hat seine Ferien gemacht. Wir sind dann immer zu meinem Kinderarzt nach Augsburg gefahren. Da ist dieses Café mit dem roten Leder, wo ich auch später immer hin bin. Das war für mich dann wie Literatur. Das ist diese Literaturwelt. Und deswegen Brecht war Suhrkamp, wollte ich auch hin.
Aber das ist ja eine hohe Frustrationstoleranz, denn dass ein Manuskript dann wieder zu Hause im Briefkasten liegt, das kannten Sie zumindest als junger Autor auch. Wie lange hat es gedauert, bis Sie da landen konnten bei Suhrkamp?
7 Jahre. Also das ist heute natürlich eine unendliche Zeit, bei dem, wie der Literaturbetrieb, was er für eine Geschwindigkeit heute hat. Aber für mich war es so, ich habe das Manuskript hingeschickt, damals zu Christian Döring, und er hat es mir nie zurückgeschickt. Und er hat immer gesagt, ja, schreib weiter, schick wieder was. Und eigentlich dann in dem Moment, wo ich fast jede Hoffnung verloren habe, kam das, okay, jetzt machen wir den Gedichtband.
Und Papa zu Hause, wärst du doch besser Architekt geworden, auch nicht einfach.
Ich glaube, es war das Verhältnis zum Verhältnis meines Vaters, war richtig gut, dass ich nicht Architekt geworden bin, denn wir sind da in manchen sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm. Sie haben angefangen mit Gedichten, Herr Ostermeier, sind dann schnell zur Dramatik gekommen, an renommierten Bühnen, waren Hausautor am Wiener Burgtheater, an den Münchner Kammerspielen haben Sie aufgeführt, Ruhrtriennale. Es gibt eigentlich kein Theater, das auf sich hält, das nicht schon mal ein Ostermeier-Stück aufgeführt hat. Ich habe mich gefragt, wie kommt es zu zwei so doch gegensätzlichen Schwerpunkten? Also die leise Lyrik und dann lange nicht die Prosa, der Roman, sondern eben die wuselige Szene, wo immer viele andere mitmischen, reinspucken und was zu sagen haben wollen, eben das Theater. Wie kam das dazu, dass sie das so gereizt hat?
Naja, das sind immer die zwei Seiten, die bei mir dazukommen. Wie, dass ich als Torwart Tore schießen will, dass ich aus der Einsamkeit der Lyrik eigentlich auf die Bühne will. Und das ist bei mir immer so, dass ich nachdem ich vielleicht ist noch der gescheiterte Musiker, der damit durchkommt, und ich es dann sehr, sehr genieße, in diesem Wahnsinn am Theater teilzuhaben. Einfach wo man wirklich, und das Theater ist ja immer so ein kollektiver Prozess. Und ich schreibe zwar und konzentriere mich auf die Sprache und mir war es auch immer wichtig, dass Theater Poesie hat, dass die Sprache im Zentrum steht. Da bin ich viel zu sehr vom Büchner geprägt. Aber dann, was dann passiert, ist ja schön. Ist ein kollektives Schreiben, wo alle eigentlich daran mitarbeiten. Und man lernt sehr, sehr viel. Und man lernt vor allem, was man weglassen kann.
Und Sie sagen, gescheiterter Musiker ist ja auch ein Stück Partitur. Ein Theaterstück oder ein Gedicht. Ne? Ist Rhythmus drin, ja. Ablauf drin, Timing. Ja, doch. Verstehe ich jetzt.
Ist für mich immer natürlich so, es ist immer gesprochen. Alles, was ich schreibe, ist eigentlich gesprochen und muss man sprechen. Und deswegen lese ich auch so gern und arbeite mit Musikern zusammen.
Und wie sind Sie so als Theaterautor bei den Proben dabei? Oder machen Sie sich bis zur Premiere erstmal dünne, damit Sie sich nicht ärgern?
Dann ärgert man sich meistens noch am meisten, wenn man nicht dabei war. Also ich bin wirklich so mit dem Theater aufgewachsen. Ich habe 10 Jahre mit Andrea Breth gearbeitet. Ich glaube, ich habe nur auf Probebühnen gelebt. Und mich begeistert es. Ich liebe Schauspielerinnen und Schauspieler, ihnen zuzusehen, wie die Literatur Körper bekommt und wie sie Persönlichkeit bekommt. Und ich bin gern von Anfang an dabei und am liebsten bei jeder Probe dabei. Und ich bin auch in dem Sinn dort kein schwieriger Dramatiker, der um jedes Komma kämpft oder um jede Regieanweisung, sondern im Gegenteil. Für mich zählt immer der Abend, dass er so gut als möglich wird und dann habe ich auch kein Problem einfach und am meisten mache ich die Striche am Ende. Also das macht nichts, da bin ich auch ganz unempfindlich und aber ich genieße das sehr, diesen Prozess.
Also ich genieße das sehr, ich liebe das Schreiben, klingt nach einem glücklichen Menschen, der nie Schreibblockaden hat. Muss ich das glauben?
Nee, das müssen Sie nicht glauben, weil es auch so nicht stimmt, weil ich habe natürlich gedacht, mir passiert das nie oder ich habe gehofft, mir passiert das nie. Hab so, weil ich auch mit Heiner Müller befreundet habe, der hat ja damals diesen Monsens-Blog geschrieben. Und dann hat es mich einfach auch wirklich kalt erwischt nach den Jahren in Worms und dann noch bei einer großen Produktion mit den Torleifern Andersen bei den Ruhrfeld-Spielen. War es dann so, dass ich auf einmal, weil dort alles in dem Sinn bei dieser letzten Produktion schief lief, was wirklich in einem sehr produktiven Sinn, aber das hat mich wirklich aus der Kurve getragen. Und das war dann wirklich dramatisch, weil das Schreiben für mich natürlich auch psychologisch wichtig ist und mir Halt gibt. Und ich war in dem Moment dann wirklich haltlos, bin in ein Loch, bin in Depression und dann hat mich Corona gerettet insofern, weil...
Ups.
Ja, es war nichts mehr los. Also es war nichts nötig und man konnte nichts machen. Die Theater waren geschlossen, das war alles. Und dann habe ich mit meinem Freund Friedrich Arni haben wir so eine Art Briefwechsel gemacht und so bin ich dann langsam wieder ins Schreiben gekommen und habe mich an manchen Punkten noch neu erfinden können.
Also aus der Kurve dann doch auch mal geflogen und dann hat sich jemand anders da ein bisschen wieder rausgeholt. In Berlin hatte kürzlich Ihr jüngstes Stück Premiere, Stahltier. Da haben Sie jemanden aus dem Dunkel der Geschichte ein Denkmal gesetzt. Es geht nämlich eher vordergründig um Leni Riefenstahl, die während der Nazizeit Karriere machte als Regisseurin und Fotografin. Es geht vor allem um eines ihrer Opfer, um Willi Zielke, dessen Leben sie zerstört hat und den heute keiner mehr kennt. Ist das eine typische Ostermeier-Perspektive? Nicht die Berühmtheit, sondern die Leute, bei denen sie was angerichtet hat?
Ja, mich interessiert das immer mehr. Mich interessieren die Kippfiguren, die Konsequenzen von Macht, von Machtmissbrauch und mich interessieren natürlich die überhört werden, die übersehen werden und sowas war es natürlich mit Willi Zielke, der praktisch kannibalisiert wurde von Leni Riefenstahl.
Er war Kameramann, ne?
Er war Kameramann, er war ein herausragender Fotograf und sie hat ihn einfach wirklich... Sie hat ihn aufgeschluckt und hat alles genommen, was er konnte und hat sogar Fotografien von ihm dann mit ihrem Namen unterzeichnet. Und das ist ein ungeheurer Vorgang und das hat mich natürlich auch interessiert und das ist das Tragische auch in solchen Figuren, dass solche Täterinnen wie Riefenstahl ja dann immer damit weggekommen sind, mit ihren Lügen und weiter gefeiert wurden, weil natürlich das Narrativ Leni Riefenstahl, die große Avantgarde-Filmerin, die alles neu erfunden hat, dass das besser ist.
Ein Monat Fußball-EM in Deutschland, die einen frohlocken, die anderen fürchten diesen Monat und ein Grund für uns, das mal aus der Perspektive des Schriftstellers und Fußballfans und Torwart der Autoren-Nationalmannschaft zu beleuchten, mit Albert Ostermeier nämlich. Herr Ostermeier, es gab das berühmte Sommermärchen 2006, die WM damals in Deutschland. Gut, im Nachhinein weiß man, dass da vieles auch gekauft war, aber die Stimmung war unheimlich vorfreudig und sehr großartig in diesen Wochen. Heute scheint mir, ich glaube vielen anderen auch, die Vorfreude doch erheblich verhaltener als damals. Woran liegt das?
Ja, diese Vorfreude und auch diese Sommermärchen ist mittlerweile in der Rückschau natürlich verregnet oder verschattet. Und das hängt natürlich durch die zahlreichen Skandale des DFB und natürlich über Katar. Und wir gemerkt haben, dass der Fußball natürlich verkauft ist und nur noch zum Geschäft wurde. Wenn wir aber zurückschauen auf das Sommermärchen, dann war eigentlich, bevor es losging, eigentlich vor dem Tor von Philipp Lahm, diesem wunderbaren, sensationellen Tor, war die Stimmung eigentlich auch eher gedrückt, wenn ich mich erinnere. Aber ich hoffe natürlich, dass wir hier auch wieder eigentlich diesen Status haben, dass wir uns wieder als Gesellschaft erleben können, als wirklich als Gemeinschaft mit den ganzen Fans aus ganz Europa und dass es wirklich eine Kraft haben kann, dass wir auch aus dieser Tristesse, in der Deutschland sich befindet, wieder mal herausfinden können.
Also die Vorbereitungsphase war ja nun etwas suboptimal, was die Ergebnisse anging. Und ich meine, was denken Sie denn von Leuten, die vielleicht auch sagen, naja, der Bessere möge gewinnen?
Ja, danke, dass Sie das sagen. Das ist der schlimmste Spruch, den es überhaupt im Fußball gibt.
Der Kernsatz der Leidenschaftslosen.
Der Kernsatz der das ist natürlich Fußball. Die Leidenschaft, dass du für ein Team mitfieberst und dass man manchmal auch schmutzige Siege hat oder unverdient gewinnt. Das ist manchmal fast noch schöner. Schauen Sie sich Real Madrid an, okay? Die dann immer diese Lässigkeit haben. Aber es ist, die Europameisterschaft immer, und wir werden das sehen, ist immer fußballerisch das beste Turnier, weil wirklich fast alle großen Spieler in Europa spielen und deswegen da eine Qualität ist. Und ich hoffe, der Mensch ist ja nur dann Mensch, wo er spielt, wie Schiller sagt, dass wir uns alle von diesem Spiel verzaubern lassen.
Also vielleicht kommt ja noch was in Gang, aber es ist ja schon ein Punkt von Sicherheitsbremse, dass das Stadion der Träume schon sicherheitshalber einen Monat vorher beginnt. Das hat ja schon was von Airbag, egal was wird. Haben Sie Ihre Lyrik eigentlich schon mal im Olympiastadion gelesen?
Das hätte ich natürlich wahnsinnig gern. Oder ich habe jetzt ein Stück über George Best geschrieben, das im Stadion spielt. Und das war natürlich toll, ein Schauspieler, so wie Kinski damals allein im Olympiastadion.
Ich frage das, weil ich nochmal zurückkomme. Sie glauben ja, dass diese Leidenschaft wirklich was Völkerverbindendes, was Integratives hat, viel gesellschaftlich tun kann. Warum ausgerechnet der Fußball? Ich meine, im Basketball sind wir derzeit viel besser.
Ja, da sind wir sicher besser. Und sicher gilt für den Basketball das Gleiche. Okay. Da kenne ich mich einfach nicht gut genug aus. Und es ist bestimmt im Basketball auch so. Aber wenn Sie den Fußball sehen, und das begeistert mich doch, schauen Sie unsere Nationalmannschaft an, jenseits dieser katastrophalen Umfrage. Wenn Sie sehen, ist die Nationalmannschaft mit ihren verschiedenen Migrationsgeschichten, mit ihren verschiedenen Herkünften und mit verschiedenen Identitäten, auch verschiedenen Umgang mit Deutschland, spiegelt doch viel, viel mehr unser Land wider, als unser Bundestag zum Beispiel, wenn Sie das proportional sehen.
Das stimmt.
Und das ist ja toll und die spielen zusammen Fußball und wenn sie noch dazu guten Fußball zusammenspielen und jeder für den anderen kämpft, jeder für den anderen läuft, dann ist es doch auch wirklich, vielleicht ist das viel zu utopisch gedacht und naiv, aber dann hat das auch wirklich eine Strahlkraft. Und das war ja das Schöne am Sommermärchen, dass man gesehen hat, wer fiebert da auf einmal für Deutschland? Wir waren ja alle noch verhalten und sowas, aber meine türkischstämmigen Freunde, die waren viel fanatischer. Die sind schon am ersten Moment mit der Deutschlandfahne rumgelaufen. Und das ist doch schön, wenn wir das als Einladung nehmen, wieder neu über Deutschland nachzudenken und wie wir vielleicht gemeinsam Deutschland wieder neu erfinden können.
Also Sie hoffen auf eine gesellschaftliche The Mannschaft. Das können wir bestimmt brauchen. Heißt das, ich spinne mal rum, ein bayerischer Minister für Bildung, Kunst und Kultus, Albert Ostermayer, würde in Schulen sofort Fußball auf den Lehrplan setzen und Schulmannschaften vielleicht sogar verordnen?
Ich war neulich bei uns im Stadion der Träumer Felix Neureuther und der hat ein Programm und eine Initiative für Junge, für Kinder, für Jugendliche, für Bewegung. Und Bewegung, Fußball ist ja auch Bewegung. Und dass sie über Bewegung lernen, dass sie sogar Mathematik, dass sie Sprachen lernen. Und das ist ganz wichtig. Und Kreativität. Unsere aktuelle Regierung hat Sport und Kunst gestrichen. Und wir haben, glaube ich, dafür Religion. Und ja, wenn ich Kultusminister wäre, dann würde ich auf jeden Fall Bewegung und Kultur in den Unterricht bringen wollen.
Aber Felix Neureuther ist Skiläufer, mit dem würden Sie dann kooperieren, auch wenn das bloß ein Skiläufer ist.
Was heißt bloß ein Skiläufer? Ich meine, finden Sie mal durch dieses Slalomstangen den Weg. Also das habe ich schon immer sehr bewundert.
Aber es ist keine Mannschaftssportart, darauf wollte ich hinaus.
Ja, aber natürlich ist dieser Mannschaft, und es ist ja eigentlich der Ursprung des Fußballs in Deutschland, ist ja jüdischer Natur. Die jüdischen Spieler kamen und haben gesagt, gegen diese Turnvater Jahn, Synchronschwimmen, Liegestützen Deutschland, haben sie ein Deutschland gesetzt, dass man über den Fußball das Team spielt, und das war ein Gentleman-Sport, und der den Charakter schulen sollte, dass man den Team-Spirit hatte, aber dass man auch die individuelle Leistung hat und die individuelle Größe.
Danke für die Brücke, von der Sie gar nicht wussten, dass Sie mir jetzt gebaut haben. Sie haben nämlich in Ihrem neuen Buch Rote Asche, in Ihren Fußballtexten, eine wirklich sehr bewegende Szene. Es geht um Jenö Konrad im Gespräch mit einem SA-Stürmer. Ich nehme mal an, Jenö Konrad ist für die meisten kein Begriff mehr. Was hat Sie daran bewegt, und gab es diese Szene auch im Stadion der Träume, die ja nachdenklicher ist?
Ja, wir haben ganz viele nachdenkliche Szenen, und wir haben diese Szene gelesen, ganz großartig, mit Max Meyer und Thomas Schmauser, mit zwei meiner Lieblingsschauspieler. Und war ich immer in Nürnberg, weil mein Onkel der Deutschlehrer war, und da war für mich immer faszinierend, weil er hat mit Arno Schmidt all diese Sachen hat er mir gezeigt, und wir sind aber immer zum Club gegangen, und ich weiß, Bayern und der Club waren immer verfeindet, aber deswegen habe ich mich schon immer auch für den Club interessiert, und dann war auf einmal diese Choreografie für Jenö Konrad, und da habe ich gedacht, weil ich auch viel über Julius Hirsch geschrieben habe.
Zu Konrad sollten Sie uns drei Takte sagen, nicht viel, aber ich glaube, den kennen viele nicht.
Ja, Jenö Konrad war ein ungarischer Trainer des Clubs, und er war sowas, wenn man sieht, wie ein Guardiola damals, der das Spiel revolutioniert hat und ganz großen Einfluss hatte, und die Nazis, damals die SA, haben ihn einfach wirklich davongejagt, und er ist noch mit dem Leben davongekommen, konnte nach Amerika exilieren. Aber er war jemand wie andere auch, die den Fußball in Deutschland geprägt haben, und vor allem den modernen Fußball.
Für sowas ist das Stadion der Träume eben auch gut, ganz unabhängig davon, was die Nationalmannschaft heute Abend und in diesen Wochen so anstellt. Albert Ostermeier, um eine Frage kommen Sie nicht rum. Ihr Tipp heute Abend: Deutschland, Schottland?
Ich tippe 3-1 für Deutschland.
Der Optimist.
Der Optimist.
Der das Stadion der Träume lange erhalten will.
Ja, und ich liebe zwar die Schotten. Ich habe schon als Kind immer Fußballer gemalt, und ich glaube, ich habe am meisten Dalglish gemalt. Aber die Deutschen müssen schon gewinnen, dass der Flow reinkommt in das Turnier.
Okay, noch eine private Frage zum Schluss. Da müssen Sie auch noch durch. Mit wem würden Sie denn gerne mal das Trikot tauschen, und sei es gegen ein Gedicht?
Natürlich würde ich das gerne mit Manuel Neuer, also Torwart zum Torwart, das wäre eine schöne Sache. Ich hätte es natürlich liebend gern mit jemand wie Buffon, der auch ein genialer Torwart war, mit vielen Geschichten, vielen Widersprüchen, aber der spielt ja nicht mehr.
Und was machen Sie nach der EM?
Da falle ich ins Loch.
Und wenn Sie da wieder heraus sind?
Wenn ich da wieder heraus bin, dann habe ich mir erstmal vorgenommen, so schnell kein Festival mehr zu machen, sondern wirklich endlich mal wieder einen Roman zu schreiben. Und diese Zeit werde ich mir dann nehmen, und da freue ich mich auch sehr drauf.
Die reine Prosa, das machen Sie selten.
Das mache ich selten, ja, aber das verlangt ja auch eine Konzentration und einen Atem, und da habe ich jetzt wirklich dann eine sehr, sehr große Lust drauf.
Aber wenn man doch mal hängen bleibt, ist das natürlich im Roman dramatischer als im Gedicht, das geht schneller vorbei.
Ja, und vor allem erfährt man ja erst am Ende, ob es, wenn man es dann seiner Lektorin gibt, ob der Roman auch wirklich so geglückt ist, wie man sich das wünscht, und natürlich ist es Risiko größer, aber es ist auch eine unglaublich schöne Strecke, weil man so eine ganze Welt erbaut und in der lebt und in der doch eine Zeit oder ein Jahr darin leben kann. Und da freue ich mich drauf.
Das freut mich für Sie. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das Tor dann gut nach Hause bringen, und alles Gute für den Rücken, für das Knie, fürs Schreiben und überhaupt. Vielen Dank für dieses Gespräch, Albert Ostermeier.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Tim.